alle Jahre wieder, so in der Zeit von Mai bis November ungefähr, tauchen sie auf, die gefürchteten Hurricanes. Meistens im Atlantik, wenn sie das Wasser so circa 24 bis 28 Grad erwärmt. Also man kann sagen, warmes Wasser und ein zuerst einmal unscheinbar scheinendes Tiefdruckgebiet und andere Faktoren führen dann dazu, dass ein Wirbelsturm entsteht. Und so ein Hurricane kann recht groß sein, 1000 Kilometer Durchmesser erreichen, und die Lebensdauer eines solchen Hurricanes beträgt ungefähr 5 bis 25 Tage. Und ich habe da wirklich einige Stunden investiert mit dem Forschen über Hurricanes, und was mich so fasziniert hat, war diese unglaubliche Energie, die ein Hurricane entwickeln kann. Ich habe nachgelesen, der stärkste Hurricane, den man bisher jemals gemessen hat, das war Wilma im Jahr 2005. Der hat Windböen mit sich gebracht mit sage und schreibe 340 km/h. Das ist nicht unglaublich. 30 Milliarden Dollar Schaden allein in den USA. Und die Energie, ich habe das bereits kurz angedeutet, ist ungefähr 600 Terawatt, was ein Hurricane entwickelt. Stell dir mal vor, und halte dich mal fest, das ist 200 Mal so viel wie die gesamte weltweit installierte Elektrizität. 200 Mal so viel. Das heißt, die Energie, die ein Hurricane während seiner Lebensdauer von 5 bis 25 Tage freisetzt, 600 Terawatt, das ist die Energie von 10.000 Atombomben. Wahnsinn. 10.000 Atombomben. Das ist so viel Energie. Wenn uns das gelingen würde, das zu speichern, dann wäre der Energiehunger der ganzen Welt für Jahre hinaus gestillt. So viel Energie. Und eben, was ihr sicherlich wisst und was mich so fasziniert, ist eben dieser Bereich hier, das Auge des Hurricanes. Das ist ungefähr 30 bis 60 Kilometer Durchmesser. Und das ist so ein totaler Kontrast irgendwo im Sturm selbst, dieses Toben des Sturmes, und im Auge absolute Stille, bedrückende Stille. Und wenn man, sieht man auf dieser Folie gut, wenn man von unten nach oben schaut, sieht man bei Tag oftmals die Sonne, den blauen Himmel und bei Nacht die Sterne. Hier eine andere Folie von einem Flugzeug aufgenommen, das in das Auge hineinfliegt. Das ist nicht ein schönes Bild. Hier das Tosen des Sturmes und im Auge Stille. Offener Himmel, Ruhe, trocken. Und was mich auch so fasziniert hat, ist dieser Bereich hier. Was für ein Kontrast hier, diese bedrückende Stille, und hier diesen Bereich um das Auge herum nennen die Experten Eyewall, und hier tobt der Sturm am heftigsten. Hier sind die heftigsten Böen des Sturmes. Also was für ein Kontrast. Hier diese Ruhe und gleich nebenan am Ende dieses Bereiches des Auges, Eyewall, mit diesem ganzen heftigen Wind, diesen Böen, die hier herrschen, bis zu 340, 50 km/h. Vielleicht ahnt ihr das bereits, ich habe dieses Beispiel aus der Natur ganz bewusst auch gewählt, weil Jesus in Matthäus 24 bis 25 auch von Orkansaison spricht, von Sturm, von einem gewaltigen Sturm, der seiner Wiederkunft vorangehen wird. Und das Buch der Offenbarung, das wir heute noch gemeinsam betrachten werden, stellt auch diesen Sturm dar. Er präzisiert diese Aussagen von Matthäus 24 bis 25. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass wir mit den ersten Ausläufern dieses Sturmes konfrontiert sind. Irgendwie habe ich den Eindruck, so viele Menschen leben in einer Illusion, ja, jetzt haben wir die gesundheitlichen Herausforderungen, die mit dieser Corona-Pandemie verbunden sind, mal relativ gut in den Griff bekommen, mal hier in Europa. Und jetzt werden wir die Wirtschaft wieder langsam hochfahren und es wird viel Geld hineingepumpt und alles wird gut. Alles wird wieder sich normalisieren. Mein Eindruck ist ein anderer. Ich glaube, dass das erst ein erster Ausläufer ist, dem weitere folgen. Deshalb habe ich auch bewusst den Titel gewählt, Im Auge des Sturms. Wobei es heute nicht um den Sturm geht, das erleben wir alle, sondern ich möchte unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus eben auf das Zentrum des Hurrikans richten und lenken. Und ich glaube, dieses Zentrum von der Bibel her gesehen finden wir in Offenbarung Kapitel 4 und 5. Was für ein Schock. Weißt du, wie es euch ging im so Februar, März, als diese ganze Corona-Geschichte, die Auswirkungen immer mehr sichtbar wurden? Schock war so ein Stichwort, das ich immer wieder in den Medien gefunden habe. Und Joachim Fels, den ihr hier an der Folie seht, der hat diese Schlagzeile kreiert: Im Angesicht der Börsenentwicklung, so einen Schock hat die Welt noch nicht erlebt. Und wir haben ganz neue Wörter in unseren Sprachjargon aufgenommen, wie Covid-19, Lockdown, Shutdown, ihr kennt diese neuen Begriffe. Wir haben erlebt, wie weltweit hunderttausende Menschen an dieser Pandemie gestorben sind. Wir sind einer verunsicherten Weltwirtschaft begegnet. Wir haben gesehen, Erdöl wird plötzlich im Negativbereich gehandelt, hat einen Ramschwert, wird einem nachgeschmissen, während Weizenpreise weltweit explodieren. Und wir haben ein neues Wort auch gehört, Hungerpandemie. Also, dass die UN davon berichtet hat, dass sie befürchtet, dass weltweit eine Hungersnot biblischen Ausmaßes sich anbahnt. Und so weiter und so weiter. Und beispielsweise auch in den letzten Wochen diese ja, unglaubliche, fast biblische geprägtes Ausmaß an Heuschrecken, angefangen von Ostafrika herauf bis dem Iran, Pakistan, Indien Richtung Kaukasus, Russland. Alleine der Iran 7 Milliarden Dollar Schaden. Also unglaublich hier, was wir in den letzten Wochen an verdichteten Herausforderungen erlebt haben. Und last but not least hat wir auch gesehen, Amerika, ein Land im Aufruhr. Und vor 2 Tagen habe ich diese Schlagzeile noch gesehen in den Medien, dass hier in Seattle die Polizei Stadtviertel räumen musste, weil ein neuer Staat im Staat ausgerufen wurde. Also wir sehen hier, es brodelt an allen Enden und Ecken. Orkan sei so. Aber weißt du, es ist nicht so, wie es scheint. Das ist nur das, was wir Menschen mit unseren natürlichen Augen wahrnehmen. Es ist nicht die Realität, sondern es ist nur ein Teil der Realität. So wie wir das sehen, wir Menschen mit den natürlichen Augen. Und auch die beiden Kapitel aus dem Buch der Offenbarung, die wir betrachten, da sehen wir eine Veränderung der Perspektive, wie ich gleich versuchen werde aufzuzeigen. Und ist es nicht spannend, dass schon alleine der Begriff Offenbarung im griechischen Apokalypsis eigentlich meint Enthüllung? Es gibt so etwas wie, wo die Bibel sagt, behind the scenes, also hinter den Szenen. Gott zeigt uns die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, die Realität, so wie er sie sieht, aus seiner Sicht. Und das gilt es wahrzunehmen, diese Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, diese richtig einzuordnen und auch dann die nötigen Rückschlüsse zu ziehen. Doch jetzt zum Text. Ich finde das so spannend, Offenbarung 4,1, da stoßen wir auf eine seltsam anmutende Aufforderung, die Gott Johannes zuspricht, Johannes, der dieses Buch geschrieben hat, der diese Vision hat, da spricht ihn Gott an und sagt, komm hier herauf. Wir haben, wenn wir dem Buch entlang gehen, der Offenbarung, sehen wir Kapitel 1, das Buch beginnt mit dem Wichtigsten, mit Christus, nicht dem Gekreuzigten, nicht dem Auferstandenen, sondern dem im Himmel verherrlichten Christus. Und dann bekommt Johannes die Aufgabe, etwas niederzuschreiben, 7 konkrete Botschaften an 7 damals existierende reale Gemeinden. Und dann plötzlich hier ganz typisch im Stile der Offenbarung sagt Johannes, danach sah ich. Und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Das heißt, Johannes soll in den Himmel heraufkommen, Perspektivwechsel, was völlig unmöglich ist, deshalb wird er vom Geist Gottes ergriffen, in den Himmel versetzt. Und was sieht er als erstes? Das finde ich so spannend. Siehe, ein Thron stand im Himmel. Ein Thron. Und diese Betonung des Ortswechsels ist extrem wichtig, denn bevor der Blick in die Welt kommt, kommt der Blick in den Himmel. Wenn wir die Offenbarung hier nach Offenbarung 1,19 hier einteilen würden, da bekommt Johannes die Aufgabe, niederzuschreiben, was er sieht. Und er sagt, was jetzt ist, das sehen wir, also die Gegenwart, der Kapitel 1 bis 3. Und was danach geschehen wird, und dieses, was danach geschehen wird, beginnt mit Kapitel 4 und zieht sich dann bis zu Kapitel 22, die Weltgeschichte bis zur neuen Schöpfung, was danach geschehen wird. Und das Entscheidende ist, bevor eben der Blick auf dieses Danach, auf die Weltgeschichte fokussiert wird, wird zuerst dieser Blick auf den Thron Gottes fokussiert. Und ich habe den Eindruck, es ist wie eine große Klammer, die diese Kapitel 4 bis 22 umfasst. Am Anfang und am Ende begegnen wir dem Thron. Der Unterschied ist der, in Kapitel 4 befindet dieser Thron sich noch im Himmel und in Kapitel 22 sehen wir den Thron Gottes auf der Erde. Und dann sehen wir, wie Johannes diese Realität, so wie Gott sie sieht, wahrnehmen kann. Und wir sollten wissen, in diese Szene hinein, wo Johannes dann erblickt, standen die Christen auch damals unter extrem großem Druck. Das hier ist Domitian, der damals herrschende römische Kaiser. Und er war der Erste, der für sich diesen Titel in Anspruch nahm, Dominus et Deus Noster, lateinisch heißt übersetzt unser Herr und Gott. Und jedes Mal, wenn Domitian einen Brief geschrieben hat, begann dieser Brief mit den Worten, der Herr und Gott befiehlt. Stell dir mal das vor. Stell dir vor, du bist Christ und da gibt es einen Herrscher, der für sich in Anspruch nimmt, ich bin Herr und ich bin Gott. Und wenn ich sage, dann sage ich, ich, Herr, Gott, befiehl. Das war für die damaligen Christen ein unglaublicher Affront. Es war ein Spannungsfeld, es kam zur Verfolgung, es kam zu Druck, under pressure. Und da hinein sehen wir, sieht Johannes den Thron Gottes. Und egal, ob das die damalige Gemeinde ist oder auch die Gemeinde der Zukunft, wo ich persönlich glaube, dass sie zunehmend unter Druck geraten wird, für alle Gemeinden, alle Zeiten, die bedrängt sind, gilt. Die Verfügungsgewalt liegt nicht beim Kaiser in Rom, nicht im Oval Office in Washington, nicht in Brüssel, noch sonst in irgendeiner Macht- und Schaltzentrale dieser Welt, sondern beim Thron Gottes. Wir wissen heute, dass das Universum keinen geografischen Mittelpunkt hat, sehr wohl aber einen theologischen, nämlich der Thron Gottes. Hier ist die Schaltzentrale, hier geht die ganze Macht aus, hier werden die ganzen Fäden gezogen. Aber jetzt nun zum Text selbst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich Kapitel 4 und 5 lese, denke ich mir, wow, Hammer. Mich beschleicht der Eindruck, ich muss meine Schuhe ausziehen, weil ich heiligen Boden betrete. So eine Atmosphäre des Staunens, der Anbetung, die diese beiden Kapitel durchdringt. Und ich wünschte mir auch, ich hätte die ganze Wortgewalt, um das zum Ausdruck zu bringen. Und ich jedes Mal, wenn ich den Text lese, dann merke ich auch, wie Johannes förmlich darum ringt, diese Atmosphäre, diese Herrlichkeit des Thrones zu beschreiben. Und er tut das auch in den Versen 2 und 3. Und dann finde ich es so spannend, er beginnt im Zentrum mit seiner Betrachtung und geht vom Zentrum immer mehr in den äußeren Bereich des Thronsaales. Und dann sehen wir im Zentrum 24 Älteste. Und was man sagen kann, sie repräsentieren die Gemeinde. Das kann man wirklich aus Überzeugung sagen. Manche Theologen meinen 24 deshalb 12 für Altes, Neues Testament jeweils. Ich weiß das nicht, aber Älteste als Zeichen für die Gemeinde. Jetzt stell dir mal dieses Bild vor. Im Zentrum der Macht Gott und seine Gemeinde. Ist das nicht unglaublich? Die Gemeinde im Zentrum der Macht. Es gibt so etwas wie ein Inner Circle, so wie ein innerer Kreis, ein Führungszirkel. Und da ist Gott und seine Gemeinde. Dann erweitert sich die Szene. Vier Engelswesen werden beschrieben um den Thron herum. Und alles, wie ich schon sagte, diese ganze Atmosphäre ist durchdrungen von Staunen, von Anbetung, von großer Ehrfurcht. Wir lesen beispielsweise in 4,8, heilig, 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 Gott Allmächtiger, der war, der ist und der kommt. Und das Wort für Allmächtiger im Hebräischen El Shaddai, hier im Text steht Pantokrator. Der Pantokrator ist der alles zusammenhält. Was für ein tiefgehender Begriff. Pantokrator, der alles zusammenhält. Wir sehen hier, Finsternis kann die Augen Gottes nicht schließen. Er ist es, der alles zusammenhält. Er ist es, der das Zepter in der Hand hält, in den dunkelsten Stunden der Weltgeschichte, aber auch in meinem eigenen persönlichen Leben. Deshalb herrscht im Himmel niemals Panik. Nie. Weil wir sehen dann von Kapitel 6 bis 19, 21, 22 bis zur neuen Schöpfung hin, dass Gott durch all diese Stürme hindurch, Stürme der Weltgeschichte hindurch, durch all die Widerstände, all die Hindernisse mit seiner Schöpfung, seinen guten Gedanken und Plänen zum Ziel kommt. Und das gilt global, aber auch lokal für unser eigenes persönliches Leben. Und das macht hoffnungsvoll. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin innerlich auf Orkansaison eingestellt. Aber ich habe Hoffnung, Hoffnung. Wenn wir in den letzten Wochen im Internet ein wenig gesurft sind, die ganzen YouTube-Videos, so viel Weltuntergangspropheten sind momentan unterwegs, ist es aufgefallen. Ach, alles ist so schwer. Aber wenn es jemand gibt, der Hoffnung hat, ich meine eine wirkliche, lebendige Hoffnung, dann sind es wir Christen, wir haben Hoffnung. Gott hat gute Gedanken, Pläne und Wege für diese Welt, für diesen Augenblick und auch für das, was noch in Zukunft auf uns zukommt. Und dann nochmal dieses Staunen. Lasst mal das auf euch wirken in Vers 11. Da sehen wir das Staunen des Himmels in den Worten ausgedrückt. Du bist würdig, unser Herr und Gott. Habt ihr gehört? Unser Herr und Gott, nicht Domitian ist Theos und Kyrios Herr und Gott, sondern du, Gott, bist Herr und Gott. Die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen. Dann in Kapitel 5 sehen wir, wiederum einen Szenenwechsel, wie es plötzlich taucht ein Buch auf. Und denke mir, wow, was macht das Buch im Himmel? Und wir erfahren dann später, es ist eher ein Testament, es enthält den Willen Gottes. Und im Zusammenhang mit diesem Buch werden wir auch mit einer seltsam anmutenden Frage konfrontiert, die da lautet, Offenbarung 5,2, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und die Siegel zu brechen? Und dann ändert sich diese Atmosphäre schlagartig. Aus diesem Staunen, dieser Anbetung, dieser Herrlichkeit, die hier beschrieben wird. Boah, große Bedrückung. Schweigen, Bedrückung. Johannes ist entsetzt, der Himmel ist entsetzt. Johannes beginnt zu weinen, so groß ist das Entsetzen. Weshalb? Weil niemand im Himmel für würdig empfunden wird, dieses versiegelte Buch zu nehmen und zu öffnen. Und dann ist es so, als ob man einen Scheinwerfer einschaltet und nochmals diesen Thron anvisiert. Und mitten im Thron taucht plötzlich das Lamm auf. Ein Lamm, ich sah ein Lamm wie geschlachtet. Das Kreuz Christus. Der erste Mensch auf dem Mond, die Unterzeichnung der Magna Carta, das Ende des Zweiten Weltkrieges. Das waren alles wichtige Ereignisse in der Weltgeschichte. Aber wisst ihr, das allerwichtigste Ereignis der Weltgeschichte fand im Himmel statt. In Offenbarung 5, 7. Das ist das wichtigste Ereignis überhaupt. Nämlich Jesus kommt und nimmt das Buch. Weshalb ist das Ereignis so bedeutungsvoll? Weil es zeigt die umfassende Bevollmächtigung des Lammes von Christus. Das Evangelium endet nämlich nicht am Kreuz, es endet nicht mit der Auferstehung, es endet nicht mit der Himmelfahrt, sondern das Evangelium endet mit der Krönung von Christus in dieser Szene hier, in dem er umfassend bevollmächtigt wird. Vielleicht verstehen wir dann die Aussage von Jesus besser in Matthäus 28, 18. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und da sehen wir das. Da sehen wir diese Szene, wo diese umfassende Bevollmächtigung stattfindet. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber manchmal spüre ich in meinem Leben, es gibt Augenblicke, da fühle ich mich schwach, da fühle ich mich zerbrechlich, ohnmächtig. Und dann so oft gehe ich da mit meiner Schwachheit, Zerbrochenheit im Gebet zu Jesus und sage, Herr, meine Schwachheit gegen deine Stärke, meine Unvollkommenheit gegen deine Vollkommenheit. Und so oft erlebe ich, wie er dann in mein Leben hineinkommt und Gnade schenkt. Weiß, manche Menschen machen mit Macht negative Erfahrungen. Es gibt Formen von Machtmissbrauch, verschiedene Facetten von Machtmissbrauch. Aber hier sehen wir Jesus, der alle Macht hat und der diese Macht niemals missbrauchen wird, sondern immer, immer zu deinen Gunsten verwenden und einsetzen wird. Und deshalb können wir uns mit unserer eigenen Zerbrochenheit und Schwachheit immer wieder bei ihm bergen, zu ihm gehen und uns dieser Macht, Pantokrator, ausliefern. Kapitel 5 endet mit einem gewaltigen Ausblick, nämlich einer großen Ernte. Und man spürt im Text förmlich, wie Johannes aus der griechischen Sprache jedes Wort aus der Kiste herausholt und versucht, diese atemberaubende Szene aller Menschen aus allen Sprachen, Ethnien, Nationen darzustellen, die hier vor dem Thron Gottes stehen, erkauft eben durch das Blut des Lammes. Und mein persönlicher Eindruck ist, wenn ich nach vorne schaue, was sehe ich? Ich glaube, meine Überzeugung ist Erweckung. Ich glaube, wenn ich das Wort Gottes richtig erkannt habe von Joel 3 und anderen Bibelstellen, dass wir eine letzte große Bewegung des Geistes Gottes erleben werden. Und eine große Ernte. Ich habe das gesehen. Ich habe einmal fast in einer Mini-Vision einen Raum gesehen. Und dieser Raum war durchflutet von der Gegenwart Gottes. Und diese Gegenwart Gottes war so unglaublich, dass die Menschen, die ich gesehen habe, auf den Knien waren. Ich das gesehen. Und ich glaube, das, was ich gesehen habe, wird bald Realität werden. Ich habe diesen Glauben. Es gibt eine unglaublich große Ernte. Es gibt sie und es wird sie geben. Und dann endet diese beiden Kapitel wiederum, wie die ganze Atmosphäre ist, ist wieder die Szene, die Johannes hier sieht, mit dem Thron, mit der Ernte, wiederum mit Lob und Anbetung. Ich lese noch Vers 13, das Kapitel 5. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Soweit ganz kurz in einigen Minuten diese beiden Kapitel zusammengefasst. Und jetzt möchte ich noch kurz über die Brücke gehen, darüber nachdenken, ja, was bedeutet das für uns jetzt hier heute für die Zukunft ganz persönlich? Und ich glaube, das, was wir zurzeit erleben mit der Corona-Pandemie und all die anderen Veränderungen und Herausforderungen, die ich am Anfang kurz skizziert habe, die fordern heraus. Sie fordern mich, wahrscheinlich auch dich heraus, aber sie fordern uns auch in dem Sinn heraus, wie ich die Sachen und die Ereignisse betrachte. Und ich frage dich heute Morgen, was siehst du? Mit welchen Augen siehst du diese Entwicklungen, Ereignisse, global, aber auch lokal in deinem Leben? Ich glaube, da möchte ein Stück weit die Offenbarung, eben wie ich schon erwähnt habe, die Art und Weise, wie wir uns selbst und die Welt sehen, verändern. Dass unsere Wahrnehmung immer mehr mit der Wahrnehmung, so wie Gott die Sache sieht, die Ereignisse, die Entwicklung sieht, in Einklang kommt. Und das Wichtigste ist, und das betone ich jetzt seit Monaten immer wieder neu, ist Christus. Und mein Eindruck war auch im Gebet, in der Vorbereitungszeit, als ob der Herr sagen würde, Kinder, schenkt mir jetzt ganz eure innere Aufmerksamkeit. Ich brauche jetzt eure innere Aufmerksamkeit. Ich möchte mit dir reden. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte dich auf das Kommende vorbereiten. Ich glaube, das ist das Gebot der Stunde. Erkenne deinen Herrn. Und das ist so gewaltig, wenn ich Christus im Buch der Offenbarung begegne. Er ist die Schlüsselperson. Auch im letzten Buch der Bibel. Er ist der Same der Frau, der Schlange den Kopf zertreten hat, der zu Rechten des Vaters im Himmel am Thron sitzt. Er ist der treue Zeuge, dem ich vertrauen kann. Und dann in wunderbaren Offenbarung 1,13, dieses Bild Christus im Zentrum der Gemeinde, gegenwärtig in Freud und in Leid. Er wird dargestellt als Löwe aus Juda, der auszieht, um die Feinde Gottes zu bekämpfen. Zugleich ist aber auch das Lamm, wir haben es gesehen, das für uns geopfert ist, für uns gestorben, um uns von der Macht des Bösen freizukaufen. Er ist der Bräutigam, sehen wir in der Offenbarung 19 vor allem, der in seiner Liebe unentwegt dabei ist, seine Braut, wir sind ein Teil dieser Braut, immer schöner zu gestalten, sodass wir am Ende makellos vor ihm stehen werden. Und dann sehen wir am Ende von der Bibel ihn als den himmlischen Anführer auf dem weißen Pferd. Wow! Er, der kommt in Macht und Herrlichkeit mit den Seinen, um sein Reich der Gerechtigkeit in dieser Welt aufzurichten. Und ich frage dich heute, wenn du an Jesus denkst, wie siehst du ihn? Wie nimmst du ihn wahr? Wenn Angst oder Furcht nach deinem Leben greift, hast du ihn dann vor deinen inneren Augen als den, der auf dem Pferd sitzt, der König der Könige, der Herr aller Herren, Offenbarung 19, 15 bis 16, kannst du ihn sehen? Deinen inneren Augen. Oder wenn du verunsichert bist und nicht mehr weiter weißt, welchen Weg soll ich einschlagen, wie geht es in meinem Leben weiter, klingt dann die Stimme dessen in deinem Ohr, der sagt, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Offenbarung 21,5. Wenn der Ankläger dein Gewissen verklagt, stehst du dann wie Johannes staunend vor dem Lamm, siehst du das Lamm, das auch für dich geopfert ist und gestorben ist, der dich freispricht von aller Anklage, der dich reingewaschen hat. Erkenne deinen Herrn. Vor einigen Wochen, vor kurzem, hat mich ein Mann angerufen, den ich schon seit einigen Jahren aus den Augen verloren habe. Und er hat einen Sturm erlebt, einen Sturm der Verzweiflung, und hat in diesem Sturm der Verzweiflung, wo er auch noch angetrunken war, ein Skalpell genommen und sich die Pulsadern aufgeschnitten, ist dann am nächsten Morgen aufgewacht, blutüberströmt. Er hat diesen Versuch, sich das Leben zu nehmen, überlebt. Und als er dann im Krankenhaus war, man hat ihn dann genäht und zusammengeflickt, hat er mich gleich angerufen, wir haben uns getroffen. Wir haben ein sehr, sehr langes Gespräch geführt, wirklich ein sehr, sehr langes. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihn dann wirklich genommen an der Hand und habe ihn durch diesen Sturm der Verzweiflung hindurch in das Zentrum geführt zu Christus. Und ich erinnere mich noch in dem Gespräch, wie er gesagt hat, Peter, ich sehne mich so sehr nach einem Dach über den Kopf. Ich sehne mich so sehr nach Heimat, nach Geborgenheit, nach einem Ort, wo ich zur Ruhe komme. Und ich habe gesagt, Punkt, ich kenne diesen Ort. Dieser Ort ist eine Person. In dem Sturm, wo du dich jetzt befindest, gibt es ein Zentrum. Jesus Christus, er ist das Auge in jedem Sturm. Immer. Ob das global ist oder lokal, in den ganz persönlichen Stürmen, mit denen auch du konfrontiert bist. Es gibt immer ein Auge. Es gibt immer einen Ort, wo wir bildhaft gesprochen, selbst wenn wir klatschnass im Regen stehen, durch diverse Herausforderungen bedingt, wo wir uns hinbewegen können, wo unser Herz zur Ruhe kommt, wo wir Geborgenheit finden, mitten im Sturm. Und dieser Ort ist eine Person, Jesus. Ich weiß nicht, vielleicht ist heute Morgen jemand hier. Du erlebst stürmische Zeiten. Geh in das Zentrum deines Sturms. Einer wartet dort auf dich. Szenenwechsel, zwei kurze Bibelstellen. 1. Mose 7,1 sehen wir, wie Noah von Gott aufgefordert wird, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Und dann in 2. Mose 10,1 spricht auch wieder Gott jemanden an, diesmal Mose, und sagt zu ihm, geh zum Pharao. Im hebräischen Text steht ja eigentlich das Wort Bo. Und wenn man jetzt die hebräische Sprache und die hebräische Denkweise hernimmt, dann wäre es besser, man übersetzt das Gehen mit Kommen. Wisst ihr, es gibt einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied, ob ich sage, geh oder komm. Der Unterschied ist nur folgendes. Wenn Gott sagt, komm, sagt er, komm an den Ort, wo ich bereits bin. Komm, Noah. Ich bin die Arche und ich werde in der Arche sein. Komm, Mose, komm zum Pharao. Ich werde dort auf dich warten, am Tisch deines Feindes. Komm. Wir erleben das als ein Stück weit auch als Ehepaar. Susanne war heute Morgen kurz, sie ist dann gegangen und sie hat gesagt, ich fühle mich nicht wohl. Das hat nichts mit euch zu tun. Ich merke, sie ist auch herausgefordert momentan. Nicht nur, wie Heller erwähnt hat, einen Schatten auf der Lunge, hat man auch bei meiner Frau, die meisten von euch wissen es, auch einen Bereich in der Lunge entdeckt, der sich verändert hat. Wir haben jetzt 5 Jahre Phase hinter uns, wo diese Krebserkrankung stagniert ist. Das ist ein großes Geschenk, ein großes Zeichen der Gnade, eine ganz ungewöhnliche Entwicklung, medizinische Entwicklung. Und dann plötzlich jetzt, bei der letzten Computertomographie hat man gesehen, hier an der Lunge hat sich was verändert. Aber auch suspekter Bereich. Und man hat dann versucht, eine Bronchoskopie in hohen Ems zu machen, das hat nicht geglückt und hat jetzt diese Woche in Feldkirchen nochmal versucht, von außen her diesen Bereich zu punktieren. Durch eine PET-CT hat man festgestellt, es ist ein Tumor und hat dann versucht, hier eine Gewebeprobe zu entnehmen. Und da stehen wir jetzt als Familie. Und was sagt Jesus? Komm. Jesus sagt, komm. Komm, Susanne. Ich werde mit dir im Spital sein, ich werde bei all den Herausforderungen, die jetzt auf dich zukommen, auf dich warten. Komm. Vielleicht ist heute Morgen auch jemand hier, vielleicht bist du gesundheitlich herausgefordert oder sonst in einem Lebensbereich und Jesus sagt heute Morgen zu dir, komm. Komm. Ich kenne den ersten und den letzten Atemzug in deinem Leben. Ich kenne jeden Zentimeter deiner Lebensreise. Und in jedem Meter deiner Lebensreise sage ich, komm, ich bin der, der da ist. Ich warte dort auf dich. Und vergiss nicht, ich bin der Herr deiner Lage. Wir sagen das oftmals so salopp, aber dann, wenn der Sturm kommt, ich meine, wenn es wirklich einmal hart auf hart kommt, und wenn wir persönlich betroffen sind, glauben wir auch dann noch, dass Christus der Herr meiner Lage ist? Komm, ich bin mit dir. Vielleicht ist heute Morgen auch jemand hier, der ist des Kämpfens müde. Ich weiß das, ich war auch manchmal des Kämpfens müde. Sagt mir, oh Herr, nicht schon wieder. Manchmal hat man den Eindruck, die Herausforderungen wollen nicht enden, im Kleinen als auch im Größeren. Und auch für dich, wenn du müde geworden bist, vielleicht des Kämpfens müde bist, sagt Jesus heute Morgen zu dir, zu uns, kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch erquicken. Matthäus 11, 28. Peripetie oder Tipping Point nennt man in einer Entwicklung den Moment, wo eine Entwicklung ganz, ganz lange anhält und plötzlich bricht die Entwicklung ab. Und ich glaube, dass das genau das, was wir zurzeit geistlich vor allem erleben. Wir haben eine Entwicklung hinter uns, die jetzt plötzlich abbricht. Einen Tipping Point, ein Schlüsselmoment, ein Eindruck, also ein Moment, der alles verändert. Und ich glaube wirklich, dass wir dass wir dazu ein Ja finden müssen. Okay, wir müssen uns mit einer neuen Art von Normalität auseinandersetzen. Und diese Normalität hat was mit Sturm zu tun, mit Sturmtiefs, mit denen wir konfrontiert werden. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, das klingt aber jetzt abschließend gar nicht ermutigend. Und ich frage dich heute Morgen, ist das, wo wir heute leben und Zukunft noch alles erleben werden, ist das eine gute oder schlechte Zeit? Es ist die beste. Es ist die beste Zeit. Denn für diesen Augenblick sind wir geboren. Das ist dein Moment. Das ist unser Schlüsselmoment. Das ist unsere Stunde. Denn Christus hat uns in diese Welt hineingepflanzt, weil er auch für diese besondere Zeit gute Gedanken, Pläne und Wege für uns vorbereitet hat. Und weil er möchte, dass in einer Welt, wo wir das tagtäglich auch erleben, die zunehmend zerfällt, sich durch schwache Menschen, wie wir heute Morgen da sind, manifestieren möchte. In uns und durch unsere ganze Schwachheit und Zerbrochenheit hindurch möchte Christus diese Welt berühren. Es ist die beste Zeit. Und ich glaube auch, es ist eine Zeit zu glauben, wie wir noch nie geglaubt haben. Zu beten, wie wir noch nie gebetet haben. Zusammenzuhalten. Gemeinsam zu kämpfen, gemeinsam uns auf Christus auszurichten, dem Auge aller Stürme. Amen.